Vergebliche Mühe. Es gibt in diesen Tagen schier unzählige Menschen, denen zu Bewusstsein kam, dass aller Inhalt, den sie ihrem Leben zu geben suchten, nur zeitweilige Erfüllung war. So suchen sie nun nach einem anderen, bleibenden Inhalt, und ahnend erfühlen sie, dass solcher unverlierbarer Inhalt auch irgendwie zu erlangen sein müsse, ja, dass andere ihn zu allen Zeiten und selbst in jeder noch so schwierigen Lebenslage zu erlangen wussten. Es ist nur allzu verzeihlich, wenn man nun glaubt, der ersehnte, bleibende Lebensinhalt könne doch wohl nur auf gleiche Weise wie alles andere erlangt werden, das man all hier auf Erden zu erlangen wusste. Man wähnt, es handle sich nur darum, ein verborgenes Wissen wieder auszuschürfen, und ist des Irrenglaubens, dass man alsbald den ersehnten Inhalt des Lebens besitze, sofern man nur um die verborgenen Dinge wisse, die anscheinend jenen nicht unbekannt waren, deren Leben eben diesen Inhalt umschloss. Ursache und Wirkung werden törichterweise hier verwechselt. Wohl würde der gesuchte Lebensinhalt auch zu einem neuen Wissen führen, aber niemals kann er durch Gewusstes vermittelt werden. Daher ist es wahrlich vergebliche Mühe, wenn sich der Suchende anschickt, alle Bücherkammern durchzustöbern, verstaubte Niederschläge früherer Zeiten zu erforschen und sich von jedem Mystagogen dieser neueren Tage durch krause Wahngebilde irdisch allzu irdischen Denkens berückt, willig am Narrenseil führen lässt, in der Meinung, jenes Wissen, das nur Willenswandlung geben kann, sei zu erlangen wie das Wissen um die Dinge dieser Erde. Unzählige Konventikel sind entstanden, aus der Sehnsucht der Suchenden, den erahnten Inhalt ihres Lebens zu finden. Gutgläubige Schwärmer, wilde Phantasten, aber auch sehr bewusste Menschenfänger sind in solchen Kreisen zu der Stellung gelangt, die sie anderswo in der Welt vergeblich zu erlangen suchten. Immer wieder führt die vage Hoffnung, am Ende doch das Gesuchte zu erreichen, diesen Zirkeln neue Anhänger zu, und die Versprechungen der sogenannten Führer sorgen dafür, dass so mancher Suchende auch dann noch ausharrt, wenn ihm schon längst sein Inneres sagt, dass er wahrhaftig Besseres mit seiner Kraft, seiner Zeit und seinem Gelde beginnen könnte. Vergebliche Mühe, jemals den gesuchten bleibenden Lebensinhalt in solcherlei Konventikeln finden zu wollen. Zeitweilig wird freilich so mancher Suchende betört, und es fehlt auch nicht an solchen, denen in dem Schwall der großen Worte alle Selbstkritik abhanden kommt, so dass sie nicht mehr fähig sind zu merken, wie sie sich betrügen. Die Geste unnahbarer Überheblichkeit der Führer ward ihnen sicherste Gewähr der Wahrheit. Aber vergeblich wird man unter Führern und Verführten auch nur einen suchen, der wirklich jene eine letzte Gewissheit in sich erlangte, die alle Sehnen nach dem erahnten, bleibenden Lebensinhalt stillt. Ich darf wohl sagen, dass es keinen dieser hier gemeinten Konventikel gibt, wie immer sie sich auch benennen mögen, aus dem nicht schwer und bitterlich Enttäuschte einstmals zu mir kamen, mir ihr Leid zu klagen. Viele Bände würden nicht genügen, alles aufzuzählen, was diese arg Geschädigten mir zu berichten hatten. Oftmals sträubte ich mich, das Erzählte zu glauben, bis ich Dokumente erhielt, die selbst das Berichtete noch weit überboten. Wie konnten, so fragte ich mich, gebildete Menschen, oft solche mit wissenschaftlichen Graden, derartiger Narrheit, derartig verantwortungsloser Seelenfängerei zum Opfer fallen. Und mit Beschämung wurde mir bekannt, dass man schon jahrelang den Irrtum oder den Trug durchschaute, aber nicht die Kraft gefunden hatte, denen, die ihn längst von außen her erkannten, nun zu gestehen, dass man all die Jahre her sich durch den Irrtum seiner Weggenossen oder gar die Unverfrorenheit angeblich wissender Führer habe betören lassen. Entsetzliche Bilder des Zusammenbruches haben sich so vor meinen Augen entrollt, und schaudernd musste ich sehen, wie furchtbar die Folgen sind, die eine unfassbare Leichtgläubigkeit auf der einen und eine nur durch Selbstbetrug noch erklärbare Unverantwortlichkeit auf der anderen Seite verursachen können. Aber nicht nur aus Konventikeln kommen die Enttäuschten, die nach jahrelangem Suchen endlich resigniert erkennen, dass sie sich betrogen hatten. Es gibt noch mancherlei andere Weise, sich vergebliche Mühe zu bereiten und sich vom Ziele seiner Sehnsucht täglich mehr zu entfernen, während man ihm gar mit Riesenschritten zu nahen glaubt. Von alledem habe ich an anderem Orte genugsam gesprochen, vor alledem wurde genugsam gewarnt. Allzu unscheinbar, allzu wenig vom Hauche des Mysteriösen umweht, ist für viele der schlichte Pfad, der allein das Gesuchte finden lässt. Hier aber sei jetzt noch die Rede von einer besonders törichten Art, in der nur allzu viele Suchende Kraft, Zeit und Geld verschwenden, von einer enttäuschten Hoffnung in die andere gejagt, bis endlich denn doch die große Ernüchterung kommt. Ich meine das wilde und meist auch wahllose Verschlingen aller erdenklichen Bücher und Schriften, die irgendwie das okkulte Gebiet berühren oder auch nur durch den Titel Aufschluss über okkulte Dinge versprechen. Doch will ich keineswegs das Missverständnis aufkommen lassen, als hielte ich jegliche Lektüre dieser Art für bedenklich. Keiner aber, der die Verhältnisse einigermaßen kennt, wird mir Unrecht geben, wenn ich sage, dass es wohl auf wenigen Gebieten der Literatur so viel und so ausgeprägten Schund gibt, als unter den Büchern und Schriften, die sich mit der Darstellung okkulter Dinge befassen. Die in Rede stehende Materie selbst bringt das mit sich. Es handelt sich um Dinge, über die noch zu jeder Zeit nur einige wenige auf Erden sicheren Aufschluss geben konnten, über die aber auch zu jeder Zeit unzählige aus eigener krauser Fantasie weitschweifig zu fabeln wussten. Gefährlich wird die Sache dadurch, dass nur der Kundige feststellen kann, wo von Dingen gehandelt wird, die eine, wenn auch oft schwer noch kenntliche, reale Grundlage haben und wo die abstruseste Fabelei beginnt. Eine weitere Gefahr besteht in der Tatsache, dass es unzählige Bücher auf diesem Gebiete gibt, die nichts anderes darstellen als Lesefrüchte aus 4 oder 5 anderen, so dass eine scheinbare Bestätigung entsteht, der sehr oft Neulinge zum Opfer fallen. Die dritte Gefahr sehe ich darin, dass mancher an sich sehr beachtliche Autor zwar mit gutem Recht nur das Resultat seiner eigenen spekulativ erworbenen Erkenntnis darbietet, aber durchdrungen von der vermeintlichen Richtigkeit seiner Darlegung in eine Tonart verfällt, die den Leser leicht zu dem Glauben kommen lässt, als sei von unumstößlich gesicherten, nur überaus wenigen, jederzeit zugänglichen Einblicken in das Innerste des Seins die Rede. Jeder, der die Literatur des Okkulten kennt, wird zu allem, was ich hier als gefahrvoll bezeichne, Beispiele in Menge finden. Aber der Suchende kauft und kauft und trägt womöglich in jeder Rocktasche ein Traktätchen bei sich, das ihm als unantastbares Evangelium gilt. Unbeschreibliche Bibliotheken werden auf diese Weise gesammelt und jede aufkommende Unbefriedigung wird schleunigst durch den Erwerb eines neuen Schmökers erstickt. Nehmen wir aber nun auch ruhig einmal an, ein jedes dieser oft so entsetzlich nach Geschäft im übelsten Sinne riechenden Bücher enthielte die lauteste Wahrheit. Dann wäre der Inhalt möglicherweise mehr oder weniger wertvolles Studienmaterial und könnte dazu dienen, das Wissen des Lesers zu erweitern. Vielleicht auch könnte er einen Wink empfangen, wie er sein Suchen nach dem ersehnten, bleibenden Lebensinhalt einzurichten habe, um einmal zu erlangen, wonach er begehrt. Was immer aber der Leser auch erfahren möge von okkulten Tatsachen und Zusammenhängen, gesetzt es wäre die letzte Wahrheit, das kann ihm zwar Wissensbereicherung, aber niemals den ersehnten Lebensinhalt selber bringen. Diesen Lebensinhalt bringt nur die Lehre der wenigen, die zu allen Zeiten um ihn und die Weise seiner Erlangung wussten und darum lehren können, wie er zu erlangen ist. Es ist dieser Lebensinhalt aber erlangbar für einen jeden, einerlei, ob er auf allen Gebieten des Okkulten Bescheid zu wissen glaubt oder ehrfürchtig vor dem noch Ungewussten wartet, bis es die Natur selbst enthüllen will. Zumindest sollte man wissen, dass alles Eindringen in geheimnisumschleierte Vorgänge nur dann ersprießlich ist, wenn es zu vermehrter Ehrfurcht vor dem auch weiterhin noch Verborgenen führt. Wesentlich wichtig ist aber für den Menschen nur, dass er von jenen Zusammenhängen erfahre, die ihn bewegen können, sein eigenes Leben umzugestalten, so dass er für die Hilfe aus dem Reiche des Geistes endlich erreichbar wird, die ihn hier auf Erden schon zu seinem ewigen Bewusstsein erhebt. Dieses ewige Bewusstsein ist nicht nur ein neuer Bewusstseinsinhalt, sondern zugleich eine neue Art, bewusst zu sein. Hier kann nichts mehr von außen herkommen, und jede Bestätigung findet der Mensch, nachdem er solches Bewusstsein erlangte, fortan in sich selbst. Auch die Lehre wird gegenstandslos, sobald man das Ziel erreichte, denn nun ist alles, was sie erst in Worten nahebringen musste, ewige Gegenwart und jederzeit bewusst. Der erahnte und so sehr ersehnte Lebensinhalt ist für immer gefunden. Vergebliche Mühe war es, ihn erdenken zu wollen. Vergebliche Mühe war es, ihn zu suchen in alten Folianten. Vergebliche Mühe war es, sich blinden Leitern zu vertrauen. Vergebliche Mühe endlich war es, den bleibenden Inhalt des Lebens, der ein neues Sein ist, erlangen zu wollen durch vermehrtes Wissen von den geheimnisvollen Dingen, die Natur uns dicht verschleiert hält und die für uns zunichte werden mit gleichem Tage, an dem die Sinne unseres Erdenkörpers einstens ihren Dienst versagen müssen.